Sie hören SBS German.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Da bin ich jetzt verbunden per Video mit Thor Klein, ein deutscher Regisseur aus Berlin. Ich grüße Sie.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ihr Film Adventures of a Mathematician wird derzeit gezeigt in Australien im Rahmen des Jewish International Film Festivals. Der Film basiert auf einer Autobiografie eines polnischen Mathematikers, Stan Ulam oder Stanislaw Ulam. Was können Sie uns über diesen Mann sagen?
Ja, bei dem gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Also ich bin auf ihn gestoßen, als ich 13 Jahre alt war. Da habe ich in der Bibliothek in Kaiserslautern, in der Stadt, aus der ich komme ursprünglich, ein Buch gefunden, wo es um das Institute for Advanced Study ging. Das war ein sehr besonderer Ort in Amerika, an den die Amerikaner eigentlich die besten Wissenschaftler der Welt eingeladen hatten, um dort zu forschen und zu denken. Also Einstein war der berühmteste am Anfang, aber unter anderem auch John von Neumann, der auch eben Stans enger Freund im Film ist, der war auch einer der ersten, die dorthin gelangt sind. Und in diesem Buch ging es um, obwohl es sehr stark um Mathematik und Wissenschaft ging, ging es auch sehr stark um Partys und schnelle Autos und lustige Hüte. Und das hat mich so begeistert, dass ich selber Mathematiker werden wollte in diesem Alter. Und dann aber, weil die Leute auch so anders waren als meine Mathematiklehrer in der Schule, ich dann aber feststellen musste nach einer Weile, dass ich da einfach kein besonderes Talent habe, leider. Und es war auch ein sehr schwieriger Moment für mich. Ich aber trotzdem auch einen sehr guten Deutschlehrer hatte, der mich darauf gebracht hat, dass mich möglicherweise auch die Geschichten dieser Leute einfach sehr interessieren. Und so hat mich aber grundsätzlich auch immer die Mathematik und die Physik und die Ideen dahinter interessiert. Und in der Filmschule bin ich dann auf Stans Autobiografie gestoßen, Adventures of a Mathematician. Und das hatte im Zentrum diese Freundschaft zwischen Stan und Johnny, die mich sehr begeistert hat. Und so habe ich dann mit meiner Produzentin gesprochen und sie gefragt, ob wir das vielleicht optionieren könnten. Und dann hat alles angefangen und ich habe angefangen zu recherchieren und die Sache ist dann immer weiter gewachsen.
Und das Ganze ist natürlich ein sehr verzwicktes Thema, weil diese Wissenschaftler haben am Manhattan Project gearbeitet, die berühmte Projektgruppe europäischer Wissenschaftler, sehr viele jüdische Flüchtlinge, die da in der Wüste von New Mexico, Los Alamos, an der Atombombe gebastelt haben. Nicht nur gebastelt, sondern sie auch zur Detonierung gebracht haben. Dann im Juli 1945 und einen Monat später natürlich die berühmten Abwürfe über Nagasaki und Hiroshima. Wussten diese Wissenschaftler, dass diese Bombe wirklich dann auch eingesetzt wird?
Nein, also das ist da ist man eigentlich schon mittendrin in der großen moralischen Frage. Zunächst mal war es so, dass sie die Bombe, viele von ihnen, die eben Immigranten waren, wie Sie auch schon gesagt haben, dahin gegangen sind, weil es auch eine Möglichkeit war, einfach einen Job zu haben und in Amerika zu bleiben. Also einfach, sie waren Immigranten und es war keineswegs klar, dass man einfach bleiben kann. Und in zweiter Linie natürlich ging es darum, dass Hitler auch an der Atombombe gearbeitet hat. Das hat man damals vermutet. Dafür gab es Hinweise. Deswegen war es eigentlich, zunächst mal wollte man sicher gehen, dass Hitler auf keinen Fall diese Bombe als einziger auf der Welt in die Hand bekommt. Die Wissenschaftler haben lange geglaubt, dass tatsächlich, also viele von ihnen haben lange geglaubt, dass tatsächlich die Amerikaner sozusagen der Welt die Wirkung dieser Bombe zeigen würden in einem Test und damit dann für alle klar ist, dass man diese Waffe nie einsetzen darf. Und viele waren dann tatsächlich desillusioniert und auch tief getroffen, als dann tatsächlich diese Bombe eingesetzt wurde. Das berühmteste Beispiel ist Richard Feynman, ein sehr berühmter Physiker, für den war danach klar, er will einfach damit überhaupt gar nichts mehr zu tun haben in seinem Leben und hat sich völlig von der militärischen Forschung abgewandt und Los Alamos den Rücken gekehrt.
Aber eigentlich, wenn ich Sie hier unterbrechen darf, es ist wirklich erstaunlich, wenn nicht unerhört, dass Leute, die ja, wie Sie gesagt haben, eigentlich ein Visum wollten, also einfach die Berechtigung in Amerika
Ja.
bleiben zu dürfen, die haben dann den Lauf der Welt verändert durch diese Erfindung. Und da gibt es eine sehr schöne Szene in Ihrem Film. Hören wir doch rein. Das ist eine Szene in der Küche. Die Frau von Stan Ulam fragt ihn da ganz konkret.
Can I ask you something?
Yes, of course.
What is the plan with this bomb?
Basically, it's about having it before Hitler does.
So it means they definitely wouldn't use it, right?
No. I don't think the Americans would use it if nobody else does it. It's a deterrent. They just want to show it as a warning.
But you know what is bothering me? The other wives tell me that you are working on an even bigger bomb now. Why would they need to do that?
Isn't it funny what the other wives know?
But it's strange to be having a child when you are working on a bomb like that.
I wouldn't worry about it. I'm convinced it will prove impossible to build.
War das wirklich so? Also er hatte wirklich diese Naivität zu glauben, oder war das nur Wunschdenken, dass diese Bombe nur zur Abschreckung dient und nie eingesetzt wird?
Es ist immer sehr, natürlich, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, sehr verführerisch aus dem Jahr 2021 auf diese Ereignisse zu gucken. Natürlich ist das heute alles klar und man fragt sich, wie konnte man überhaupt denken, dass das nicht passiert. Aber man darf nicht vergessen, dass Amerika damals auch ein Land war, das tatsächlich diese Hoffnung auf eine bessere Welt verkörpert hat. Die Ideale, auf denen Amerika wurde ja auf den Fundamenten der europäischen Revolutionen aufgebaut. Man hat tatsächlich damals noch an dieses Land glauben können. Und daher denke ich, dass viele zunächst vielleicht wirklich gedacht haben, dass das wird nicht passieren. Man wird es nicht einsetzen. Das ist auf keinen Fall so sein. Weil ja auch nur wenige damals also vor allen Dingen die Osteuropäer wirklich auch diesen Kalten Krieg schon vorausgesehen haben. Also dass die nächste Konfrontation tatsächlich die mit der Sowjetunion ist. Und der Abwurf dieser Bomben muss man ja auch in diesem Licht sehen. Also die wurden ja abgeworfen, auch um Stalin zu signalisieren, wir haben diese Waffen und die Welt wird jetzt, das, die Amerika, das, Amerika hat ja damals sozusagen nach dem Krieg auch das britische Empire, die Infrastruktur des britischen Empires übernommen. Und in diesem Kontext, glaube ich, ja, gab es tatsächlich viele, die gedacht haben, das wird man nicht einsetzen. Das ist zu absurd, sowas überhaupt zu denken.
Ja, wir haben vorhin von Françoise gehört, der Frau von Stanislav Ulam. Und ich habe gehört, dass sie eigentlich das Buch geschrieben hat, die sogenannte Autobiografie von Stanislav. Stimmt das?
Man muss ein bisschen was über Mathematiker wissen, um sozusagen das so ein bisschen zu verstehen. Stan war jemand, der gerne, der sehr gut war, also der sehr gerne auch Geschichten erzählt hat. Und er war aber gleichzeitig auch sehr ungeduldig. Und wenn es jetzt nicht um mathematische Dinge ging, dann war es für ihn sehr schwierig, wirklich lang da zu sitzen und sich sowas aufzuschreiben. Und tatsächlich hat dann seine Frau, die eine sehr, sehr gute Autorin auch war, die hat dann seine Geschichte einfach aufgeschrieben. Und vielleicht hätte man in den 80er oder 90er Jahren oder heute hätte man dann irgendwie da so eine Co-Autorenschaft. Hätte man das vielleicht damals schon so gesehen, aber es war eine andere Zeit und man hat es dann einfach, das galt dann als seine, galten dann, war dann einfach sein Buch.
Stanislav Ulam lebte von 1909 bis 1984. Er wurde in Lviv geboren, das deutsche Lemberg in der ungarisch-österreichischen Zeit und heute gehört es ja zur Westukraine. Er selbst starb, wie gesagt, 1984. Sie konnten ihn also nicht treffen, aber ich glaube, Sie haben seine Tochter ausfindig gemacht für den Film.
Ja, also ich habe begonnen mit seinem Neffen, also dem Sohn von Adam Ulam, der auch im Film vorkommt. Und habe dann bei meiner Recherche, habe ich dann auch Claire, also die Claire Ulam, seine Tochter in Santa Fe besucht. Und sie war mir wirklich, sie war eine große Inspiration für mich und wirklich auch eine, also eine wunderbare Person, die selbst, also hochintelligent war und mir auch wirklich, also sie, ich habe sie schon relativ früh in mein Herz geschlossen, kann ich sagen. Wir alle eigentlich. Und es war sehr schön, dass sie den Film dann auch noch sehen konnte.
Bevor. Sie hat den Film noch gesehen.
Ja, den Film. Ja, das war wirklich wunderbar. Also in Palm Springs, wo wir Weltpremiere hatten, konnten wir uns den Film zusammen angucken und das war wirklich ein sehr schöner Moment. Also auch zu sehen, dass sie, weil ich natürlich sehr nervös war, ich wusste natürlich nicht, wie sie das auffassen würde, weil es auch eine absurde Vorstellung ist, deine eigenen Eltern auf der Leinwand zu sehen. Aber sie hat mir ein sehr schönes Kompliment gemacht und ich bin ihr da wirklich, ich bin da einfach sehr, sehr dankbar.
Was hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, dass sie es sehr beeindruckend fand, wie der Film dieses moralische Spiel zeigt, in das die Wissenschaftler hineingeraten sind. Und den Geist, also diesen, was mir sehr wichtig war, ist den Geist dieser Generation von Männern auch zu treffen in dieser Zeit. Also die einfach in der Belle Epoque aufgewachsen sind und sehr eine ganz andere Art hatten, die Welt zu sehen als jetzt heute Millennials, die irgendwo in Kalifornien geboren sind oder in Deutschland oder das einzufangen war für mich sehr wichtig und das hat sie mir bestätigt, dass das gelungen ist.
Auch diese ganze Kultur oder das Kultivierte dieser Menschen?
Ja, und auch die besondere Bedeutung des Witzes. Also, dass der Witz wirklich auch was war, was man, das kann man sich mal heute bei uns gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber in Osteuropa findet man das noch, durchaus noch. Also, mein Schwiegervater zum Beispiel ist Tscheche und der hat auch wenn er seine Freunde anruft, dann erzählen die sich einen Witz. Und es sind meistens sehr lange Witze und die sind auch nicht unbedingt immer für alle Außenstehende lustig. Aber das ist eine Art der Verbundenheit, die hat was sehr Warmes und das war mir sehr wichtig, das in den Film, im Film zu transportieren.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Wir sprechen mit Thor Klein, Regisseur und auch Drehbuchautor von Adventures of a Mathematician, ein Spielfilm über das Leben von Stanislaw Ulam, ein polnischer Jude, der an der Entwicklung der Atombombe mitgearbeitet hat in New Mexico von 1943 bis 1945 und das danach schon auch ein bisschen bereut hat, nicht wahr?
Ja, also ja, auf jeden Fall hat er die Abwürfe dieser Bombe bereut, ganz sicher. Es ist danach natürlich eine sehr andere Situation entstanden, weil die Weltordnung sich verändert hat und auch der Ort Los Alamos hat sich verändert. Also am Anfang war es wirklich, hatte es auch, was man auch im Film sehr deutlich sieht, hatte es was von so einem, also im Buch beschreibt es François auch, seine Frau auch als, es hatte die Atmosphäre von so einem Schweizer Bergdorf und es hat sich eigentlich angefühlt wie so ein Klassenlager, so ein bisschen. Und anschließend nach dem Krieg wurde es einfach das, was man heute als den militärisch-industriellen Komplex bezeichnet. Das heißt, es wurde eigentlich eine Industrie, das Herz einer Verteidigungsindustrie. Und in diesem Ort waren trotzdem noch gab es diese Bande, die diese Leute miteinander hatten, weil sie ihre Familien verloren hatten und eigentlich nur noch einander und ihre Freundschaften hatten. Und diese Bande haben sich im Laufe der Jahre natürlich auch die wurden natürlich beeinflusst durch diese Situation. Das sieht man im Film an der Beziehung zu Edward Teller zum Beispiel, dem Erfinder der Wasserstoffbombe. Heute nennt man ihn den Vater der Wasserstoffbombe. Der trotz ihrer Verbundenheit in eine andere Richtung eingeschlagen hat als jemand wie Stan, den nach wie vor eigentlich die reine Mathematik am meisten interessiert hat.
Auch hier gibt es wieder eine sehr schöne Szene, für mich eigentlich die Schlüsselszene des Films. Nach dem Abwurf der beiden Bomben in Japan, da kommt Robert Oppenheimer, der Leiter des Project Manhattans, kommt rein in eine Sitzung, nehme ich an, war das, und das sind vier Wissenschaftler. Er hat ihnen gerade erklärt, dass wohl über 130.000 Menschen auf einen Schlag gestorben sind in Japan aufgrund des zweiten Abwurfs und dass noch weitere sterben würden in den nachfolgenden Tagen. Und dann ist betretenes Schweigen. Oppenheimer geht aus dem Büro raus und die vier Wissenschaftler, die sich da zusammentun oder die da sind, einer von ihnen ist natürlich Stan Ulam, die diskutieren jetzt darüber, war das richtig oder war das falsch? Und mir scheint, dass zwei mit dem Schicksal hadern, während die anderen zwei den Atombombenabwurf verteidigen. Hören wir rein.
Are we supposed to have a party now or something? And if so, remind me why exactly. Why two bombs? I mean, one is a crime against mankind, but we drop two. Why? I wanted to hear that from him.
Because the United States won this war.
Excuse me? We murdered civilians.
We saved a lot of lives of Japanese and American soldiers, even civilians.
It's an act of barbarism to burn women and children alive with a hellfire. I calculated the ideal height to detonate the bomb so as to achieve a maximum energy yield.
I understand.
I did that.
Ja, für mich eine Schlüsselszene. Haben Sie sehr viel Wert auf diese Szene auch gelegt? Ist das so die Botschaft des Films oder was ist die Botschaft des Films für Sie?
Die Botschaft des Films. Also diese Szene war mit Sicherheit, ich wusste immer, dass diese Szene da sein wird im Film. Also wenn man an einem Drehbuch arbeitet, dann, also zumindest in meinem Fall, dann kann man oftmals weiß man dann nicht ganz genau, wie sich die Dinge entwickeln, während man daran arbeitet, während man recherchiert, während man schreibt, weil man ja auch dem Prozess ausgesetzt, man kommt mit bestimmten Theorien in so eine Umgebung und man liest dann, man trifft Leute, man denkt nach und man erkennt irgendwann, dass manche dieser Theorien einfach falsch sind. Und diese Szene hat sich natürlich sehr oft auch im Laufe des Schreibprozesses verändert und interessanterweise auch beim Drehen verändert. Insofern, als dass am Anfang, also um ein Beispiel zu geben, als wir die Szene gedreht haben, im Drehbuch ist Oppenheimer die ganze Zeit präsent im Raum. Ich habe aber beim Drehen gemerkt, dass das nicht, dass da hat was gefehlt, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich dem Schauspieler gesagt, er soll einfach rausgehen. Also er soll einfach diese Worte sagen und rausgehen. Und dann auf einmal hatte man diese wirklich greifbare Spannung und Stille, die mir sehr wichtig war, die zu erreichen im Film. Es ist eigentlich die Singularität, wenn man so will, des Films. Also was man auch jetzt bei so einer Atombombe, also in der Physik, wo sich alles so maximal verdichtet eigentlich, wo niemand mehr auch, da gibt es auch keinen, da kann man sich nicht mehr verstecken, da ist man einfach mit diesen Auswirkungen konfrontiert. Und eigentlich ist die Botschaft, wenn man die davon ableiten will, eigentlich die, dass es eigentlich ein Paradox ist. Manchmal gibt es Situationen in der Geschichte, in der die einfach keine, da versagt die Moral, da versagt alles, da versagt der Verstand, die Moral, das Gefühl, nichts scheint irgendwie zu passen und einem einen Ausweg aufzuzeigen. Und das muss man aushalten. Und wir alle müssen das aushalten. Also diese Bomben sind in der Welt und diese Waffen sind in der Welt. Die sind verbunden mit dem Größten, was wir zu bieten haben in unserem Geist, mit dem wir die erschaffen haben. Aber wir müssen wir haben keine, wir können, es gibt niemand auf der Welt hat wirklich, außer dass man sie nie einsetzt und dass man sie abrüsten sollte, natürlich, aber trotzdem sind sie da. Und dieses Aushalten, diese Widersprüche ist eigentlich für mich das, was den Film auch für, also was ich dem Publikum gerne mitgeben würde, was man in anderen Kontexten im Leben auch hat. Es ist, muss ja nicht immer die Atombombe sein. Das können auch starke familiäre Konflikte sein, die man am Ende einfach aushalten muss und sich ihnen immer wieder stellen muss, immer wieder neu verhandeln muss, so wie wir das jetzt auch machen müssen in der Zukunft mit diesen Waffen, weil die Situation tatsächlich eigentlich immer schwieriger wird und nicht einfacher.
Also mit mir kommt diese Szene aus dem Walt Disney-Film Fantasia in den Sinn, das Zitat von Goethe, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los.
Ja, das ist richtig.
Wo haben Sie gedreht?
Wir haben in Deutschland, Polen und in Amerika gedreht.
Und in Amerika an den Originalschauplätzen?
Ja, also in New Mexico, unweit vom echten Los Alamos, an einem Ort, den die Wissenschaftler damals auch benutzt haben, tatsächlich um ab und zu auszuspannen. Also das ist der Ort heißt Ghost Ranch und das ist ein gewaltiges Areal, das auch heute noch, also wo man heute auch wandern gehen kann und alles und da gab es sozusagen, mir hat das sehr gefallen, dass es neben der Tatsache, dass es ein wunderbarer Ort ist, dass es auch diese Verbindung zur Geschichte gegeben hat, dass sie tatsächlich auch dort waren.
Und der Film, und darüber sprechen wir, oder deswegen sprechen wir ja drüber, wird jetzt in Australien gezeigt, in mehreren Städten am International Jewish Film Festival und in Deutschland kommt er erst noch in die Kinos, nicht wahr?
Genau, in Deutschland wird voraussichtlich irgendwann, eben sobald wir die Situation hier wieder klarer einschätzen können, wird er entweder im Frühjahr oder im Sommer ins Kino kommen. Und er wird auch in Amerika ins Kino kommen, in Frankreich, in Russland. Also wir waren sehr froh, dass wir trotz der Situation letztes Jahr, also mit der Pandemie, dass wir den Film in sehr viele Länder verkaufen konnten und freuen uns natürlich, dass er dann auch von vielen Leuten hoffentlich gesehen wird.
Und glauben Sie, dass er in den USA anders aufgenommen wird, vielleicht mit Hurra-Patriotismus, in Deutschland hingegen sehr kritisch und sober, wie man es immer sagt?
Ich glaube nicht, dass er mit Hurra-Patriotismus aufgenommen wird. Das Interessante ist, dass die Anbindung, also das ist ja auch für mich als Filmemacher sehr spannend, dass natürlich jedes Publikum eine andere Befindlichkeit hat in Bezug auf dieses Thema. Was zum Beispiel in Amerika sehr spannend ist, ist, dass die meisten Leute wissen noch irgendwas über ihre Wurzeln, also wo sie ungefähr herkommen und meist, manchmal, wenn man jetzt an ein älteres Publikum denkt, sind die auch noch die erste Generation der Leute, die da aufgewachsen sind in Amerika. Ich hatte das ein sehr schönes Gefühl, als wir hatten in Palm Springs, hatten wir ein paar extra Screenings, weil so viele Leute den Film sehen wollten. Und ich war natürlich in allen Screenings auch da, weil mich sehr interessiert hat, wie das Publikum reagiert. Und es war sehr schön, ich hatte das Gefühl, also in einem Screening waren sehr viele ältere Leute. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass die einen Film über ihre Eltern angucken. Und das ist sehr schön und darauf freue ich mich eigentlich auch. Ich hoffe sehr, dass das eben auch jetzt in Amerika, wo der Film ja jetzt auch noch auf sehr vielen Festivals läuft, das ist so ein bisschen, glaube ich, das Publikum, das in Amerika, das ich mir wünschen würde in Amerika für den Film. In Frankreich und in Deutschland in Deutschland ist es natürlich insofern ein bisschen anders, als dass wir generell nicht so sehr über unsere Herkunft, also meistens, in Amerika können einem die Leute meistens sagen, schottisch, irisch, was weiß ich, die können das alle auflisten. Das ist in Europa, in Deutschland oft so im Detail nicht der Fall. Bei uns in Deutschland ist wahrscheinlich der blinde Fleck, weil ich hier wohne. Ich kann das gar nicht so genau einschätzen. Ich habe da gar nicht so den Blick von außen, wie das dann hier sein wird. Aber ich denke, wir organisieren da zur Premiere in Deutschland so eine Diskussionsrunde mit ein paar sehr bekannten Politikern nach dem Film über das Thema. Und ich glaube, dass, also ich würde mir auch, ich, 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 wünsche mir schon auch, dass Leute, die politisch interessiert sind, sich den Film angucken. Das ist so meine
Und meine dann Meinung. Was damit machen? Auf atomare Abrüstung oder darf sich dafür einsetzen?
Also jetzt die Leute oder diese Politiker? Oder wer,
die
wer?
Politiker, ja.
Ja, also die Politiker, wir sind ja, also in der Diskussion würde ich ganz gerne so ein bisschen die osteuropäische Position, also die russische Position beleuchten und die atlantische und europäische Position, weil es ja auch wirklich so ist, dass sehr viele Gefahren im Augenblick, also ironischerweise ging es damals darum, die größtmögliche Bombe zu bauen. Heute geht es aber darum, die kleinstmögliche Bombe, Waffe zu bauen, die man haben kann, weil tatsächlich Leute wieder zu glauben, beginnen zu glauben, man könnte die tatsächlich einsetzen, wenn sie ja nur lokal begrenzt ist. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und davor, glaube ich, da muss man muss da wirklich sehr, auch die Politiker, nicht alle Politiker, man würde das nicht glauben, das habe ich bei einer Recherche herausgefunden, nicht alle Politiker sind wirklich im Bilde, was möglich ist derzeit, also wie die Waffentechnologie sich entwickelt. Und da ist es auch wichtig, dass man ständig daran erinnert und das wirklich auch in der öffentlichen Diskussion hält. Und wenn man da irgendwas machen kann mit dem Film, dann wäre das natürlich super.
Ja, und können Sie sich vorstellen, ich meine, es ist eine hypothetische Frage, aber was würde Stanislav Ulam, der Mathematiker, dessen Leben quasi Sie verfilmt haben in diesem Film Adventures of a Mathematician, der jetzt am Jewish Film Festival in Australien gezeigt wird, was würde Ulam sagen heute angesichts der aktuellen atomaren Bedrohungslage? Und angesichts dessen, dass inzwischen sehr viele Nationen diese Atombombe haben.
Naja, er war einer derjenigen, die sehr stark von Anfang an für ein sogenanntes, für das Test Ban Treaty eingetreten sind. Also, dass man wirklich auch keine Tests macht, weil ja damals auch in den 50ern ist er erst bekannt geworden, welche Wirkung eigentlich die radioaktive Strahlung hat. Für uns ist das völlig klar, wenn wir an Atombomben denken, denken wir an radioaktive Strahlung. Das war damals keineswegs so. Das hat man erst später rausgefunden, was für eine fatale Wirkung diese Strahlung hat. Und Stan hat sich dann sehr früh schon auch danach dafür ausgesprochen, dass man nicht testen sollte, dass man diese Waffen nach Möglichkeit wirklich, dass man diesen Nicht-Angriffspakt unter allen Umständen wahrt. Ich glaube, das würde er heute wahrscheinlich genauso sehen. Ich glaube nicht, dass sich seine Einschätzung da verändert hätte in Bezug auf diese Dinge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also er war da auch relativ klar in seinen Aussagen.
Interessant. Thor Klein, Regisseur und Drehbuchautor von Adventures of a Mathematician. Vielen Dank für dieses Interview und viel Glück und Erfolg mit Ihrem Film.
Vielen Dank und alles Gute nach Australien.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.